SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich David Spencer. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind Pflanzenforscher und wollen über klimafreundliches Gemüse die Welt retten. Jetzt kriegen wir allerdings Nachrichten, dass die Erderwärmung schneller als gedacht voranschreitet, die Nahrungsmittelpreise steigen, der Krieg in der Ukraine hat seinen Anteil daran. Was lässt Sie denn dennoch so optimistisch bleiben?
Vielleicht mein berufsbedingter Optimismus. Ne? Also als Forschende müssen wir natürlich den Optimismus bewahren und daran arbeiten, dass wir Lösungen für die Zukunft finden. Und ich glaube, dass die Pflanzenforschung oder eben der Weg durchs Gemüse einer ist, den wir gehen können, um nachhaltiger leben zu können und nachhaltiger produzieren zu können.
Dann wollen wir aufklären, wie realistisch das denn ist, der Weg durchs Gemüse, wie Sie das gerade nennen. Steckt da auch eine Menge Utopie drin?
Ganz bestimmt, weil wir natürlich durch die Werbung, durch die Medien oft so sensibilisiert werden dafür, dass alles, was frisch, grün und so weiter ist, dass das auch gut, gesund und nachhaltig ist. Aber das stimmt nicht immer. Und deswegen zeige ich auch ein bisschen auf, dass oder sage ich oft, dass man auch bei Gemüse sowas wie eine Ökobilanz feststellen kann, berechnen kann. Und deswegen ist das eine Gemüse vielleicht in einer bestimmten Saison nicht das Richtige. Genau wie ein anderes Pflanzenprodukt, wie eine Kleidung oder ein Buch oder ein Möbelstück eine gewisse Nachhaltigkeit hat oder eben nicht.
Können Sie es vielleicht an einem Beispiel ganz plastisch machen? Welches Gemüse ist da nicht das Richtige?
Also zum Beispiel momentan ist es gar nicht so nachhaltig, einen Apfel aus der Region zu kaufen, auch wenn man das vielleicht denken würde, weil unsere Äpfel im Herbst geerntet werden und seitdem im Kühlhaus liegen. Wir haben jetzt Mai und deswegen ist die Energie,
noch viel mehr Energie,
ganz genau, die Energie in dieses Kühlhaus fließt, kostet so viel Strom, dass vielleicht ein Apfel irgendwo aus Südeuropa oder sogar aus Neuseeland, der im Schiff transportiert wird, nachhaltiger sein kann.
Inwiefern macht sich denn der Krieg in der Ukraine bei uns bemerkbar und überhaupt in der Welt bemerkbar?
Sie meinen, was landwirtschaftliche Erzeugnisse?
Absolut, das heißt ja Lieferanten von Weizen, Ukraine als auch Russland.
Ja, also hierzulande bemerken wir natürlich sowas wie, dass Mehl immer ausverkauft ist. Das hat aber tatsächlich eher den Grund, dass die Menschen aus Angst vor einer Knappheit das Mehl kaufen.
Das Hamstern.
Genau, das berühmte Hamstern. In anderen Ländern ist es durchaus dramatischer. Also in Ländern in Ostafrika, auch im Nahen und Mittleren Osten. Diese Länder, die hängen bis zu 50% oder sind bis zu 50% abhängig, was Getreideimporte angeht, von der Schwarzmeerregion. Und deswegen trifft es diese Menschen viel härter. Und wir können mit unserer globalisierten Handelungs- oder mit unserem globalisierten Getreideströmen da nachhelfen, indem wir kurzfristig eben Teil unseres Getreides abgeben. Aber dazu braucht es eben politische Weichenstellung.
Jetzt gibt es ja große Nahrungsmittelreserven, an die will man offensichtlich nicht ran. Das hat ja wahrscheinlich auch politische Hintergründe, oder?
Ja, ganz bestimmt. Natürlich schaut in Krisensituationen jedes Land ein bisschen auf die eigene Nase, was man natürlich kritisch sehen muss. Und wir sind natürlich eine Globalgesellschaft, wo wir eben schauen müssen, dass wir auf kurze Sicht jetzt aushelfen können und auf lange Sicht vielleicht unser Agrarsystem ein bisschen so umformen können, dass wir uns alle ein Stück weit besser selbst versorgen können.
Jetzt leiden mehr als 800 Millionen Menschen derzeit Hunger. Kann die Landwirtschaft solche Verluste überhaupt ausgleichen mit so einer Landwirtschaft, die Sie sich vorstellen?
Sie kann, weil wir produzieren eigentlich schon lange genug Kalorien für alle Menschen auf der Welt. Es ist oft nur ein Verteilungsproblem, aber es ist auch ein Problem, dass weitaus mehr als 800 Millionen Menschen, nämlich um die 2 Milliarden Menschen auf der Welt, eine andere Form von Hunger leiden, nämlich die des Mikronährstoffmangels. Also sie haben zwar genug Kalorien, aber nicht genug gesunde Lebensmittel. Das heißt, wir können einfach, wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Agrarsysteme stabiler werden, dass man auch lokal in entlegenen Regionen besser und gesünder produzieren kann. Und da hilft die moderne Pflanzenforschung genauso wie die Erforschung alter Sorten beispielsweise.
Eine ganz große Frage, mit der Sie sich auseinandersetzen: Wie können wir die Pflanzen fitter gegen Krankheiten machen? Und da schlagen Sie das Impfen vor bei Pflanzen. Inwiefern?
Ja, es gibt tatsächlich auch bei Pflanzen so etwas, das ein bisschen dem Impfen wie beim Menschen gleicht. Nämlich wir können Pflanzen behandeln, nicht mit Pflanzenschutzmitteln oder Düngern, sondern in dem Fall mit einem Wirkstoff, der dafür sorgt, dass die Pflanzen kurzfristig selber Produkte oder Abwehrstoffe produzieren, die zum Beispiel gegen Schädlinge helfen können. Sowas gibt es, das wird auch in kleinem Maßstab schon gemacht, aber nicht hier, sondern andernorts. weil das so ein bisschen an Gentechnik grenzt. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber ansonsten müssen wir generell überlegen, wie können wir unsere Pflanzen fitter machen gegen Schädlinge, gegen Krankheiten, gegen Trockenheit, all die Dinge, die jetzt im Klimawandel relevant sind.
Ja, weil die Schädlinge natürlich regelmäßig aufkommen. Beispiel Banane, dieses Beispiel haben Sie in Ihrem Buch. Vielleicht können Sie das mal konkret beschreiben, das ist nämlich ganz spannend.
Mhm. Also bei der Banane haben wir das Problem, dass weltweit nur eine einzige Sorte in großem Maßstab vertrieben wird. Das ist die Sorte Cavendish. Kennt man aus dem Supermarkt. Und die Cavendish-Banane wird nicht nur als eine Sorte angebaut, sondern wird auch noch als Klon angebaut. Das heißt, es werden keine Samen gesät, natürlich. Bananen haben keine Kerne, haben vielleicht alle schon mal bemerkt, die eine Banane gegessen haben. Sondern die werden durch so Ableger gepflanzt. Und das bedingt diese genetische Verarmung sozusagen, dass die Pflanze super anfällig ist. Und jetzt gibt es die Panama-Krankheit, eine Pilzkrankheit, die auf den Plantagen der Welt gerade grassiert.
Wie geht man dagegen vor?
Klassischerweise kann man nicht viel machen. Man würde bei Weizen oder so würde man einfach eine andere Sorte anbauen, die resistenter ist. Bei Banane gibt es das, wie gesagt, nicht. Deshalb muss man Fungizide anwenden, also Spritzmittel, um diesen Pilz in Schach zu halten. Oder eben das Agrarsystem so ein bisschen umbauen, dass man irgendwie Mischkulturen anbaut, ja, solche Dinge.
Vielleicht können wir gerade dieses Stichwort, was Sie eben genannt hatten, aufgreifen. Mhm. Denn die Gentechnik spielt ja inzwischen eine Rolle. Also inwiefern könnte man solchen Dingen dadurch vorbeugen?
Also die Gentechnik und andere Züchtungsmethoden auch, also ältere Züchtungsmethoden, sind ja dazu gut, um eine Biodiversität zu schaffen der verschiedenen Sorten, um in einem solchen Fall flexibel reagieren zu können und eben eine Sorte ganz schnell groß zu machen, die dann in dem Fall besser wäre. Ja? Und bei der Banane könnte man beispielsweise in irgendeine Nischenkultur nehmen, so eine kleine rote oder eine gerade grüne Banane, wie auch immer, und diese durch die Züchtungstechnologie dahin bringen, dass sie wirklich marktfähig ist.
Hätte sie dann gestärkte Abwehrkräfte automatisch?
Wenn man das gezielt so züchtet, ja, aber das dauert eben ein paar Jahre und da sind wir momentan eben noch hinterher.
Was macht die Gentechnik da genau?
Die Gentechnik versucht eben Resistenzen zu identifizieren, also jetzt in dem Fall Pilzresistenz, bei anderen Pflanzen, artfremden Pflanzen und eben diese Gene zu übertragen, zum Beispiel in unsere Kulturbanane, damit diese sich selbst verteidigen kann gegen Krankheiten. Das ist natürlich eine Form der Züchtung, die jetzt von Natur aus nie passieren würde, weil eben gesagt artfremde Gene übertragen werden, aber sie kann eben super schnell zum Ziel führen, dass diese Banane innerhalb weniger Generation innerhalb kurzer Zeit resistent ist.
Mit grüner Landwirtschaft und klimafreundlicher Ernährung die Welt retten, das ist Ihre Theorie. Jetzt haben wir gehört, Biodiversität ist natürlich gut. Was wir dazu bräuchten, wäre mehr Fläche. Die Fläche haben wir aber nicht. Also ist das Ganze ein Teufelskreis. Wie lösen wir das?
Wir können das lösen. Ich meine ja mit Biodiversität immer sowohl die Biodiversität der Tiere und Pflanzen um den Acker herum, als auch auf dem Acker. Also wir müssen ja auch bedenken, dass wir nur ein paar Kulturen anbauen und nur eine Handvoll Getreidepflanzen nutzen, um die Welternährung zu sichern. Und das ist eigentlich auf lange Sicht nicht schlau. Wir müssen diverser werden, was die Kulturen an sich angeht und die vielleicht auch mal gemischt anbauen und irgendwie in einer besseren Fruchtfolge. Das können wir alles dank dem Fortschritt auch der Agrartechnik ganz gut mittlerweile machen. Außerdem müssen wir, wie du schon gesagt hast, die Effizienz auf der kleinen Fläche oder auf der großen Fläche, die wir haben, ohne sie weiter auszuweiten, steigern. Und das können wir machen, indem wir altes und neues Wissen kombinieren.
Das alte Wissen spielt da welche Rolle?
Das alte Wissen ist zum Beispiel in der Form wichtig, dass wir ganz, ganz viele zum Beispiel Getreidesorten in so, man nennt das Genbanken, in so großen Lagerhallen haben, die früher gezüchtet wurden, mittlerweile leider nicht mehr benutzt werden. Aber die können heute wieder nützlich sein, wenn wir eben auf alte Resistenzen zurückgreifen müssen, auf Fähigkeiten, die Pflanzen früher mal hatten und die dann wieder reinkreuzen können, zum Beispiel in unsere Kultursorten.
Ist ja ganz interessant beim Weizen beispielsweise. Ich habe mal eine spannende Reportage im BR-Fernsehen dazu gesehen. Der wurde immer widerstandsfähiger gemacht durch die Züchtungen, weil natürlich auch Stürme dazukommen. Problem dabei aber, dass er dann auch immer schneller aufgeht. Und natürlich für die Technik, für den Konsum ist das gut, höher, schneller, weiter. Dummerweise für uns Menschen aber überhaupt nicht, denn dadurch haben sich dann Glutenunverträglichkeiten und andere Dinge erstmal entwickelt. Also was wäre da ein guter Weg?
Natürlich haben wir im Züchtungsprozess ganz oft Dinge oder den Ertrag in erste Stelle gestellt, sag ich mal. Und dann sind solche Dinge wie erhöhter Glutengehalt dazugekommen, die vielleicht nachteilig sind. Und da eben können wir jetzt ansetzen, indem wir alte Sorten hinzunehmen, die nicht so viel Gluten haben und die eben kombinieren mit den Sorten, die wir heute haben, also die Ertragsfähigkeit und die Effizienz der neuen Sorten kombinieren mit diesen schönen Eigenschaften der alten Sorten.
Jetzt ist nur die große Frage, ist das auch angekommen, da wo es am Ende entschieden wird, nämlich in der Politik? Also es gibt ja riesige Agrarsubventionen, die laufen aber meistens für Monokulturen, also wenn wir allein über Mais sprechen.
Monokultur ist ja erstmal losgelöst von diesem Begriff der ökologischen Züchtung meinetwegen. Also man kann ja ein großes Feld haben, trotzdem eine gute neue Sorte daran anbauen. Wir müssen, glaube ich, generell überlegen, was ist sinnvoll, was ist nachhaltig und das eben auch immer diese drei Dimensionen zu sehen. Also ökologische Nachhaltigkeit auf jeden Fall, aber auch eben ökonomisch, dass der Landwirt, die Landwirtin weiter wirtschaftlich arbeiten kann. Und soziale Nachhaltigkeit, das heißt so viel wie fördert ein bestimmter Anbau einer bestimmten Pflanze, einer Sorte in dieser Region auch die Arbeitskraft und senkt die Armut beispielsweise.
Wenn wir da global drauf schauen, ist es überhaupt nicht gegeben. Beispielsweise in Afrika ist es wohl so, dass es günstiger ist, den Mais zu importieren, als ihn selber anzubauen. Die Landwirte verdienen da einfach zu wenig. Was tun?
Ich glaube, dass wir da in einen internationalen Dialog treten müssen. Das gibt ja auch in afrikanischen Ländern durchaus Forschungsinstitute, die gute Ideen haben, genau wie hier. Wir müssen mit denen kooperieren. Wir müssen die Politik incentivieren dazu, dass eben nicht diese Form von, ich nenne es jetzt einfach mal Neokolonialismus, betrieben wird, dass eben wir anderen Ländern sagen, wie man es am besten macht, sondern dass wir wirklich unser Wissen teilen mit den verschiedenen Ländern auf der Welt und lokal entschieden werden muss, was das Sinnvollste für die jeweilige Region ist.
Wie konkret ist denn sowas? Wir haben uns jetzt gerade geduzt. Du bist an der Hochschule an der Uni in Aachen, machst gerade deinen Doktor. Gibt es da beispielsweise Kooperationen mit anderen Universitäten weltweit, die genau in diesen Dialog treten? Weil eigentlich kann es ja nur von der wissenschaftlichen Seite her kommen.
Absolut, ja. Wir haben zum Beispiel Kooperationen mit Brasilien, ne? Also ich arbeite in meiner Doktorarbeit oder habe vorrangig daran geforscht, die Sojabohne resistenter zu machen gegen eine Pilzkrankheit. Und die wird natürlich hier nicht angebaut, wobei hier in Baden-Württemberg fängt das so langsam an mit der Sojabohne. Aber dort wird die, also in Nord- und Südamerika wird die Sojabohne viel angebaut. Deswegen macht es Sinn, dass wir quasi mit Instituten vor Ort zusammenarbeiten. Was natürlich hinten überfällt manchmal, ist, dass das zur Politik hier in Deutschland dann auch getragen wird, dass unsere Forschung auch woanders in der Welt helfen kann und umgekehrt. Und dass wir ja eigentlich alle auf demselben Erdball sitzen und eben schauen müssen, dass wir nachhaltig produzieren.
Ja, da ist also noch viel Prozess und Dialog gefragt. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. 2040, wie sieht das Menü der Zukunft aus?
Ja, in Zukunft werden wir deutlich besser produzieren müssen auf der Fläche, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, wir werden biodiverse anbauen, das hatten wir schon, aber wir müssen auch schauen, dass wir natürlich, weil wir die Tierprodukte reduzieren wollen, irgendeinen Ersatz dafür finden, um unseren Proteinhaushalt beispielsweise zu decken. Also bauen wir zum Beispiel mehr Hülsenfrüchte an, also Linsen, Erbsen, Kichererbsen. Diese Früchte sind dann auf unseren Feldern vermehrt zu sehen und auf unseren Tellern auch.
Dann gehen wir doch mal konkret auf den Teller. In deinem Buch sind ja auch einige Rezepte. Stell uns mal so ein schönes Vorspeisenrezept zusammen. Was nimmst du da?
Vorspeise, das könnte ein Salat sein aus verschiedenen Früchten und aus verschiedenen Grünpflanzen sozusagen, aus Salatpflanzen. Aber vielleicht nicht nur der klassische Salat, sondern vielleicht auch eben etwas exotischere Dinge wie den Meeresspargel. Das ist eine Salzpflanze, ein Halophyt, der wächst zum Beispiel auf salzbelasteten Böden ganz gut. Den kennt man aber vielleicht auch vom Strandspaziergang an der Nordsee. Und diese Pflanzen können unsere Zutatenliste bereichern, aber auch eben den Teller ein bisschen bunter machen.
Schmeckt wonach?
Schmeckt salzig, ein bisschen fischig, weil es eben vom Meer kommt, aber das ist völlig in Ordnung und da gewöhnt man sich schnell dran.
Die Hauptspeise besteht aus was?
Aus einem sehr gut gemachten Burger, der aber eben aus Hülsenfrüchten besteht, also meinetwegen ein Erbsen- oder Sojaburger. Dazu gibt es Süßkartoffelpommes, weil die wächst hierzulande mittlerweile auch ganz gut. Genau, und irgendeine leckere Soße noch.
Du bist den Hülsenfrüchten sehr verbunden, ist rauszuhören. Was ist mit einem Insektenburger? Habe ich auch schon mal gegessen. Schmeckt eigentlich relativ neutral. Wie realistisch ist das fürs Jahr 2040?
Gar nicht unrealistisch. Wenn man bedenkt, dass es in anderen Gegenden der Welt manchmal sogar regelrechte Insektenplagen gibt, dann höre ich immer nur raus, okay, da fliegt kostenloses Protein durch die Luft. Also wir könnten tatsächlich natürlich mit Insektenmehl, Insektenfleisch, wie auch immer man es nennen möchte, unseren Proteinhaushalt zusätzlich decken. Es ist noch eine kleine Nische, aber ich glaube, eine gute Ergänzung.
Proteine hätten wir jetzt genug, haben wir auch genügend Vitamine?
Noch nicht wahrscheinlich, ja.
Und die Nachspeise steht noch aus.
Die Nachspeise steht aus. Und was bei mir ganz gut auf meinem Mietacker funktioniert, ich habe ja ein kleines Feld, dass ich Physalis anbaue. Das ist eine Pflanze oder eine Frucht, die kennt man vielleicht nur aus einem Obstsalat im Hotel.
Die
oder
kleine
so.
Gelbe Kugel.
Genau, in so einer kleinen, in so einem Lampignon drin. Und die wächst hervorragend bei mir im Garten. Bis zu 500 Früchte pro Pflanze, mag man gar nicht denken. Und bei mir ersetzt das alles Exotische und die ist halt auch sehr vitaminreich.
Also so unterschiedlich ist es dann noch gar nicht. Es klingt eher sehr experimentierfreudig, ne?
Richtig. 2050 ist ja auch gar nicht mal so weit weg. Und so schnell und über Nacht kann man das System leider nicht ändern. Aber wir können eben die guten Seiten der Globalisierung nutzen, um andere Kulturen auch bei uns zu umarmen oder so auszuprobieren und eben auch Dinge, eben in unseren Speisekarten zuzulassen, die wir noch nicht kennen.
Was jetzt nicht drin war, war Fleisch. Der Fleischkonsum geht zurück, liegt immer noch bei 55 Kilo pro Kopf und Jahr. Vor 5 Jahren waren es, glaube ich, noch 60 Kilo. Gibt es im Jahr 2040 noch Fleisch auf dem Tisch?
Auf jeden Fall. Also gerade in anderen Ländern gibt es manchmal nicht großartig die Wahl. Ne? Wenn es zum Beispiel nur Reis zum Ernten gibt, saisonbedingt, dann ist Fleisch eine gute Ergänzung, um wirklich eine ausgewogenere Ernährung zu kriegen, als wenn man nur Reis isst. Bei uns, wo wir das Privileg haben, in einer Industrienation zu leben und auch in anderen Ländern, haben wir natürlich diese Chance, die wir auch nutzen sollten und die vielleicht auch unsere Verantwortung ist, den Tierkonsum so zu reduzieren und damit unseren Beitrag eben nicht nur zu den landwirtschaftlich bedingten Treibhausgasemissionen und so weiter zu senken.
Jetzt haben wir aber nicht drüber gesprochen, was dann beim Menü an Fleisch auf dem Tisch ist.
Ja, gut. Es gibt Ansätze von Laborfleisch, ne? Zellfleisch aus dem Labor, die sind noch nicht ganz ausgewachsen. Es gibt in Asien schon Projekte, die was weiter sind. Das wird kommen. Genauso auch natürlich weiterhin landwirtschaftliche Tierprodukte. Hühnchen zum Beispiel hat eine weitaus bessere Ökobilanz als Rind, muss man schon sagen. Deswegen ist Hühnchenfleisch, glaube ich, auch immer noch sinnvoll, wenn wir es eben ökologisch etc. Machen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine große Protein- und Fleischquelle im Meer. Viele sagen, Fisch ist kein Fleisch, das stimmt nicht ganz und deswegen müssen wir auch da nachhaltig weiter fischen.
Quallen sind, glaube ich, auch schon im Gespräch, ne?
Quallen, absolut, ne? Das sind ja auch Salztiere, die man in Tanks anbauen kann, zusammen mit dem eben erwähnten Salzpflanzen.
Wobei wir gleich wieder die Kurve kriegen zu den Pflanzen, weil die Zwiebel ist eine chemische Minibombe. Und Pflanzenforschung hat auch immer was mit Gesundheitsforschung zu tun. Das schreibst du in deinem Buch, da habe ich echt gestaunt. Denn was hat es mit der Minibombe Zwiebel überhaupt auf sich?
Ja, die Zwiebel und auch der Knoblauch, beides nennt man Zwiebelgewächse. Die haben diese tolle Fähigkeit, dass sie beim Schneiden natürlich dann ihre Aromen freisetzen. Wir kennen das, wenn die Augen brennen, beim Zwiebelschneiden zum Beispiel. Und das liegt daran, dass die Zellsäfte da getrennt sind. Wenn die Zellen noch intakt sind, dann hat man das nicht. Wenn man die Zwiebel dann schneidet, kommen diese Säfte zusammen und es entstehen völlig neue Verbindungen.
Das lösen wir im Grunde erst aus.
Richtig, genau. Also durch die Verletzung entstehen diese sekundären Pflanzenstoffe, heißt das. Und die sind eigentlich dafür gedacht, um die Zwiebel vor Fraßfeinden zu schützen, die dann abgewiesen werden. Aber bei uns sind das halt die Aromen, die wir zum Beispiel im Gyros mögen.
Und das Gyros könnte gut sein mit Tzatziki für die Lunge. Verschreibt nur dummerweise kein Arzt. Warum das denn nicht?
Ja, ist ein bisschen weit hergegriffen. Das Beispiel habe ich im Buch erwähnt, weil eben schon viele Studien gemacht würden, dass gerade dieses Allicin, das ist der Wirkstoff aus den Zwiebelgewächsen, dass Allicin eine gute Wirkung hat gegen verschiedene Lungenpathogene und sogar inhaliert werden kann, um da eben diese bakteriellen und Pilzinfektionen in der Lunge zu bekämpfen. Aber man muss immer auch auf Paracelsus achten, der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Auch da gibt es zu viel des Guten und deswegen immer vorsichtig sein mit sowas.
Gab es denn Projekte, tatsächlich mit Knoblauch zu heilen?
Auf jeden Fall, sogar bei uns an der Uni in Aachen, ja. Also da wurde sogar ein künstliches Lungenmodell gebaut, wo dann Knoblauchdampf durchgeleitet wurde und da dann eben geschaut wurde, wie gut wachsen Bakterien darin noch. Und das geht eigentlich zurück 200 Jahre ungefähr auf Ärzte damals, die da schon so ganz komische Maskenapparaturen mit Knoblauchdestillat gemacht haben.
Das heißt, es wurde Knoblauchdampf inhaliert.
Ja.
Dann brauchst du aber auch resistente Patienten, die vielleicht nicht so gut riechen, oder?
Auf jeden Fall. Und es ist heute auch nicht mehr so zu empfehlen. Alles in geringen Mengen, aber da, wo es gebraucht wird.
Wie sieht es denn aus als Pflanzenforscher? Was hast du in deiner Hausapotheke?
Ich habe wahrscheinlich eine gar nicht so unterschiedliche Apotheke wie andere Menschen. Ich finde es nur immer interessant zu sehen, wie die Geschichte der Wirkstoffe ist. Zum Beispiel beim Aspirin, ganz kurz, wurde beobachtet, dass irgendwie verwundete Tiere gerne an Weidenbäumen nagen. Und dann haben später Menschen herausgefunden, das liegt an der Salicylsäure in der Rinde dieser Bäume. Später haben Chemiker dann die Salicylsäure so verändert, dass eine Acetylgruppe dran gehängt wurde. Es entstand Acetylsalicylsäure, kurz ASS. das heutige Aspirin. Und so sieht man, dass viele Medikamente eigentlich einen pflanzlichen Ursprung haben, auch wenn sie vielleicht gar nicht erstmal danach aussehen.
Das ist ganz spannend. Das Thema Kaffee greifst du zum Beispiel auch auf. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Statistiken und Analysen. Die einen sagen, so und so viel Tassen, das ist in Ordnung, dann ist die Grenze erreicht. Die anderen sagen, ist überhaupt schädlich, ist überhaupt gesund. Wie schaust du da drauf?
Wie eben schon gesagt, alles in Maßen genießen. Ich glaube, Koffein ist natürlich irgendwie auch ein Gift ab einer bestimmten Menge. Und deswegen müssen wir eben je nach Organismus, je nach Körpergröße, je nach Alter, ist das sehr individuell. Und deswegen alles sehr, sehr gering dosiert und nur dann, wenn es nötig ist. Das ist besser als viel zu viel Kaffee zum Beispiel.
Gering dosiert heißt dann?
Das kann ich wirklich, da kann ich keinen Alltagstipp rausgeben, weil natürlich so eine Art Gewöhnungseffekt entsteht und je mehr wir Kaffee trinken, desto mehr vertragen wir auch und das ist auf Dauer nicht gut. Also vielleicht eine Tasse am Tag oder auch weniger, weil je weniger, desto nachhaltiger im Endeffekt.
Auch. Womöglich wirkt es auch bei jedem nochmal anders, vielleicht ist das auch nicht ausgeschlossen.
Genau, manche mögen lieber Tee, manche lieber Kaffee, obwohl der Wirkstoff da ähnlich ist. Wie schon gesagt, man kann auch einfach ganz darauf verzichten, auch wenn das vielleicht erstmal eine Herausforderung ist, die ich auch noch nicht geschafft habe.
Die faszinierende Welt der Pflanzen, Pflanzenforscher David Spencer ist bei uns. Es gibt ganz Spannendes über Basilikum und Fenchel zu sagen, was wahrscheinlich auch die SW1-Hörerinnen und Hörer noch nie gehört haben, nämlich...
Ja, das knüpft so ein bisschen an das, was wir eben gesagt haben, nämlich dass Paracelsus einmal sagte, es kommt auf die Dosis an oder die Dosis macht das Gift. Und deswegen sind sowohl Fenchel als auch Basilikum eingestuft als potenziell schädlich, weil dort der Inhaltsstoff Methyleugenol von Natur aus drin vorkommt. Eine Substanz, die bei Schwangeren und für Ungeborene gefährlich ist, aber auch in höheren Dosen natürlich für alle Menschen giftig sein kann. So müssen wir halt immer schauen, dass wir nicht zu viel von allem oder von einem bestimmten Kraut essen. Und das ist in der Pflanzenwelt sowohl natürlicherweise so, als auch nachdem wir sie gezüchtet haben.
Ist da die Grenze definiert? Was ist zu viel?
Bei Methyleugenol habe ich es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind immer so, das wird immer angegeben in so Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das heißt, es kommt immer auch auf den eigenen Körper an, wie viel man davon verträgt. Und das wird im Tierversuch getestet und ist natürlich überall einsehbar.
Was könnte mir denn passieren, hätte ich eine Überdosis Basilikum abbekommen?
Ja, also es sind so Magenbeschwerden, die dann kommen auf jeden Fall. Man kennt es vielleicht, wenn man mal diesen Drink gemacht hat, wie heißt der, Gin Basil Smash, ne? Mhm. Da kommt irgendwie ein oder zwei Basilikumkräuter, also Büsche kommen da rein mit Gin und Eis, glaube ich.
Und Tonic.
Und Tonic, ja genau. Und da ist einem schon mal so ein bisschen schwummerig. Und da sind einfach viele, viele ätherische Öle und andere Inhaltsstoffe im Basilikum, die eine gewisse Wirkung haben. Aber auch das ist noch unbedenklich. Da müsste man schon weitaus mehr als 2-3 Töpfe Basilikum essen.
Stimmt, fällt mir gerade ein. Absinth, die grüne Fee hieß es früher. Da sind einige, man sagt, Van Gogh habe sich im Absinthrausch das Ohr abgeschnitten. Also kann schlechte Folgen haben. Du empfiehlst unbedingt das Grüne an der Kartoffel wegschneiden. Warum denn das?
Weil die Kartoffel in den grünen Stellen Solanin produziert, wieder ein Stoff, denn der Name kann jetzt wieder vergessen werden. Ich werde am Ende keine Klausur oder so aufstellen für alle Hörerinnen und Hörer. Aber das Solanin ist auch sehr giftig und deswegen müssen wir immer schauen, dass wir das wegschneiden. Beim Kartoffelanbau achtet man deswegen darauf, dass die Kartoffeln immer angehäufelt werden, damit sie unter der Erde bleiben, weil im Dunkeln wird dieses Solanin nicht produziert. Das entsteht erst, wenn die Kartoffel Licht abbekommt.
Du sagst gerade, du wirst die Hörerinnen und Hörer nicht abfragen, aber du wirst noch abgefragt. Du befindest dich nämlich gerade mitten in deiner Doktorarbeit. Wann kommt der nächste Schritt?
Ja, ich habe abgegeben, das ist schon mal ganz gut. Und ich warte gerade auf die Prüfung. Am 4. Juli wird die hoffentlich stattfinden und danach darf man mich dann Doktor nennen, vorher bitte noch nicht.
Zwischendrin vertreibst du dir die Zeit und kommst ab und zu mal nach Stuttgart. Nächste Woche schon wieder. Was hast du dann vor?
Genau, also am 16.05., das ist nächsten Montag für die tagesaktuellen Hörer, bin ich im katholischen Bildungswerk und gebe eine Lesung mit meinem neuen Buch Alles biologisch. Und freue mich über jeden und jede, der mit mir diskutieren will da.
Ja, und das wollen die SW1-Hörerinnen und Hörer auch, denn die fragen nach und sagen zum Beispiel aus Werbach, Barbara Kuhn, wir sind bei Obst und Gemüse weitgehend Selbstversorger. Unsere Winteräpfel, die werden in der Garage gelagert, ohne künstliche Kühlung. Deshalb ist für sie der neuseeländische Apfel nicht nachhaltiger. Das hatten wir zu Beginn der Sendung mal gesagt. So rum macht es dann wieder Sinn, ne?
Absolut, das ist ein Traumzustand, den ich auch irgendwann natürlich erreichen will. Aber natürlich können nicht alle Menschen so leben. Das ist auch gar nicht notwendig, weil es gibt ja deswegen die Landwirtschaft, damit nicht jeder Mensch so eine große Fläche belegen muss und einen eigenen Garten pflegen muss. Aber so ist natürlich am nachhaltigsten.
Gar nicht so einfach. Was tun? Zum einen liefert die Landwirtschaft unsere Nahrungsmittel und zum anderen ist sie in der öffentlichen Wahrnehmung als Klimakiller Nummer 1 verschrien. David Spencer, so schreibst du es in deinem Buch, Alles biologisch. Was ist die Lösung?
Also zunächst mal muss man festhalten, dass die Landwirtschaft an sich nicht unbedingt Klimakiller Nummer eins ist, sondern man muss eher sagen, es ist die Landnutzung oder genauer der Landnutzungswandel. Das heißt, wenn ich einen Wald rode oder ein Moor entnässe, um da Landwirtschaft zu machen, ist das genauso schlimm, wie wenn ich dasselbe tue, um einen Gebäudekomplex zu bauen beispielsweise. Und das sind ähnlich fatale Vorgänge. Jetzt, wenn wir die Landwirtschaft heute betrachten, dann können wir die deutlich effizienter machen und die Emissionen drastisch reduzieren, wenn wir bestimmte Techniken akzeptieren oder auch groß machen, politisch vorantreiben. Zum Beispiel Digitalisierung, Automatisierung, das sind solche Dinge, die wir da implementieren müssen.
Über diesen Begriff Digital Farming bin ich da gestolpert. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass zum Beispiel Schlepper, Traktoren automatisch Spur halten können. Das gibt es schon länger, aber das geht auch darüber hinaus, dass man solche Aufbauten hinten an den Traktor ranhauen kann, dass er, dass eben automatisch durch Sensortechnik erkannt wird, welche Pflanze braucht vielleicht Dünger oder auch nicht, wo gibt es Unkraut was oder Beikraut, was gezupft werden will. Aber es geht auch weiter, dass wir vielleicht wegkommen von den super großen Landmaschinen, also der große Mähdrescher in Zukunft wird es vielleicht nicht mehr so oft geben, sondern eher zu kleineren Maschinen, die vielleicht auch intelligent sind und das Feld eben so im Auge behalten.
Wobei gerade die kleineren Bauernhöfe sind ja über die Jahre alle verschwunden. Und wie können auch die Landwirte damit umgehen, dass sie nicht verstanden werden als diejenigen, auf deren Rücken etwas ausgetragen wird? Und welche Möglichkeit haben sie überhaupt, Vielfalt überhaupt zu gestalten, wenn Subventionen meistens dann doch für Reinkulturen kommen?
Ja, viele Möglichkeiten haben sie leider derzeit nicht. Also da ist es wirklich so, dass die Politik am Zug ist, die Gesetze so anzupassen, dass es wieder Sinn macht, für einen Betrieb, auch einen kleineren Betrieb, flexible, naja, abwechslungsreiche Kulturen anzubieten, den Direktvertrieb auch weiter lukrativ fortzuführen. Der Preisverfall ist ein großes Problem, dass viele Menschen natürlich immer billiger einkaufen wollen. Das sind Dinge, die müssen wir mit Bildung, mit politischer Weichenstellung, aber eben auch damit vielleicht lösen, dass wir vielleicht auch mal selbst in die Landwirtschaft wieder gehen. Das war früher ganz normal im Sommerurlaub, dass man da mal irgendwie helfen musste bei der Kartoffelernte oder so. Dass wir uns mal anschauen, wie Lebensmittel eigentlich produziert werden. Dann kriegen wir vielleicht ganz automatisch wieder eine Wertschätzung dafür.
Ich kann mich auch daran erinnern, dass es früher ganz normal war, dass wir im Keller die Äpfel über den Winter hatten und die Kartoffeln monatelang gelagert haben. Also da war das so. Jetzt kommen auch Fragen rein von unseren SWR1-Hörerinnen und Hörern. Ilka möchte zum Beispiel wissen, wie kann ich denn in einer Dachwohnung ohne Keller Kartoffeln lagern, damit sie nicht nach 2 Tagen schon keimen?
Also wichtig ist immer dunkel und am besten trocken und kühl. Wenn das da oben nicht geht, dann muss es eben mit dunkel in irgendeinem Schrank reichen. Ansonsten vielleicht mal die Nachbarn fragen, ob die vielleicht eine Möglichkeit haben, im Keller oder weiter unten im Gebäude das zu lagern.
Garage ist vielleicht nicht so gut, wenn dann Abgase vom Auto kommen, oder?
Ja, das stimmt, genau. Aber was ich eben meinte, also wenn man sozusagen im Haus sich auch mal organisiert und mit anderen austauscht, dann kann man da eben die besten Lösungen vielleicht finden.
Brigitte Theie schreibt, es würde mich sehr interessieren, was ihr Gast von Hydroponik hält. Hydroponik müssen wir erstmal erklären.
Ja, Hydroponik bedeutet Anbau von Gemüse und Obst ohne Erde bzw. in Wasser. Also zum Beispiel Tomaten, die in einer Nährlösung stehen, die quasi einfach nur mit Flüssigkeit umspült wird. Es ist eine super Geschichte, wenn wir zum Beispiel in der Stadt anbauen wollen und auch ohne den weiteren Verlust von Fläche und Erde, sage ich mal. Da gibt es ganze Projekte, die sogar noch einen Schritt weiter gehen, das Ganze verbinden mit einer Meerestier- oder Fischzucht. Das nennt man dann Aquaponik, wenn die Fische und die Tomaten zusammen in diesen Tanks leben, zum Beispiel auf dem Hausdach. Das sind erstmal Projekte, die klingen so ein bisschen futuristisch, aber ich glaube, sie können auf lange Sicht tatsächlich so einen kleinen Beitrag leisten zu der urbanen Versorgung.
Also was ja öfter mal zu sehen ist, die eigenen Tomatenpflanzen auf dem Balkon, das ist ja schon gang und gäbe. Ließe sich sowas auf dem Balkon umsetzen?
Sicherlich, auf jeden Fall. Also ich kenne Leute, die haben zum Beispiel auch Algen in Aquarien auf der Fensterbank und davon kann man auch essen und genauso kann man kleine Experimente zu Hause wagen, also schaden kann es nicht.
Du hast dich dafür entschieden, über die Wissenschaft zu sprechen und machst auch Science Slams. Was war dein Antrieb, das so öffentlich anzugehen?
Ja, ich denke, das ist so geboren aus meinem Doktorprojekt beziehungsweise aus meinem Forschungsprojekt, was ja mit der grünen Gentechnik zu tun hatte. Also ein Thema, was sehr emotional aufgeladen ist in der Bevölkerung, wo es viel Aufklärung oder Erklärungsbedarf gibt. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie hängt der Haussegen da schief. Ich möchte irgendwie rausgehen und habe dann meine ersten Science Slams gemacht und es kam gut an. Und so ging das dann weiter über Podcasts und Blogbeiträge etc.
Für die, die einen Science Slam noch nie erlebt haben, was findet da statt?
Das ist im Grunde ein unterhaltsamer Kurzvortrag, 10 Minuten, soll man seine eigene hochschulgebundene Forschung erklären und am besten noch so, dass es jeder versteht und auch lustig findet. Und da gibt es ganz verschiedene Disziplinen hintereinander weg und am Ende wird dann geklatscht und geschaut, wer kriegt den lautesten Applaus und dann gibt es irgendeinen symbolischen Preis, aber es geht hauptsächlich um die Unterhaltung und darum, was Neues zu lernen.
Du hast Biologie studiert, bist dann in den Bereich Pflanzenforschung gegangen. Was für Pläne hast du jetzt?
Das ist die große Frage. Gehe ich jetzt an den großen Konzern und werde ein Vertreter in der Saatgutindustrie? Ist auf jeden Fall ein sicherer Job. Oder versuche ich es dann doch mit der Wissenschaftskommunikation? Wie gesagt, habe ich schon langsam einen Fuß in der Tür. Ich habe jetzt dieses Buch geschrieben. Mal sehen, wie das läuft. Und dann werde ich sehen, ob sich damit Geld machen lässt, beziehungsweise ein Leben aufbauen lässt und ob das überhaupt die Nachfrage da ist für kommunizierende Wissenschaftler.
Welche Reaktionen erlebst du denn, wenn du auf der Bühne stehst und über genau diese Themen sprichst?
Ich erlebe, dass die Menschen auf jeden Fall sehr viele Fragen haben. Das finde ich total toll, auch jetzt hier bei uns im Chat und in den Mails. Und ich liebe es, mit Menschen darüber zu sprechen, über unsere Forschung, auch über die kritischen Sachen. Und deswegen glaube ich, dass nur Dialog dazu führen kann zwischen den verschiedenen Teilnehmern, Politik, Gesellschaft, Landwirte, Forscher, dass wir da irgendwie auf einen Nenner kommen.
Gerade, weil du sagst, auch die kritischen Bereiche, Gentechnik ist da natürlich ganz vorne zu nennen. Da stehen wir natürlich noch am Anfang und wir wissen vieles noch nicht, wie es auf den Menschen wirkt. Da gibt es Tierversuche, aber die Erfahrungen haben wir noch nicht gemacht. Wie gehst du damit um?
Wir haben immer die Möglichkeit, in andere Länder zu schauen, die das schon seit einer Weile etabliert haben, bei denen das schon länger auf dem Feld ist. Und da können wir viel von lernen. Wir können aber auch von unseren Laborexperimenten viel lernen, von den Feldversuchen, die wir hoffentlich bald auch machen können. Das ist ja in letzter Zeit auch ein bisschen eingeschlafen. Und ich glaube, dass wir einfach als Gesellschaft überlegen müssen, welche Technologien haben welches Risiko und welche Chance. Das ist bei den Impfstoffen so, das ist bei der Gentechnik so, das ist beim autonomen Fahren so. Und dann gemeinsam entscheiden, ob wir das für uns haben wollen oder eben nicht.
Genau, und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, wenn beispielsweise Unternehmen nicht alle Informationen an die Wissenschaft weitergeben. Also insofern ist da kritisch drauf zu schauen sicherlich ganz wichtig.
Absolut, genau. Also Transparenz ist wichtig. Demokratie in dem Sinne verstehe ich so, dass jeder eine Teilhabe haben muss und dass jeder von uns eben auch ein Recht darauf hat, sich entsprechend zu informieren. Und dafür stehe ich gerne für Fragen und Antworten zur Verfügung.
Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Themen, wir werden immer mehr Menschen, die Nahrungsmittel werden knapper, dass diese Themen sehr gefragt sind, gerade in einer jungen Generation. Wie erlebst du das?
Ja, genau. Also ich habe auch zusammen mit Fridays for Future Demonstrationen und Veranstaltern natürlich schon gesprochen. Und wir sehen, dass die Politik oft auf die Wissenschaft zeigt, auf wissenschaftliche Fakten, wenn es um das Thema Klimaerwärmung geht, aber dann, wenn es um Landwirtschaft geht, irgendwie nicht so oft. Da muss auf jeden Fall noch dran justiert werden, dass eben auch dort nicht das Bauchgefühl regiert, sondern die messbare Nachhaltigkeit. Also welche Lösungen sind tatsächlich auf Evidenz, also basiert, nachhaltiger und ökologischer für die Zukunft, die vielleicht aber auch unserem Bauchgefühl widersprechen erstmal.
Ja, um eben keine Panikmache zu verbreiten, sondern die wissenschaftlichen Fakten und nach Lösungen zu schauen. Dankeschön für den Besuch im Studio, David Spencer.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,